willkommen zu Es kommt drauf an, einem Podcast von Elsa Potsdam. Ich bin Donata Kampenhausen.
Und mein Name ist Carmelina Götz.
Ja, mein Name ist Christine Lamprecht, ich bin 55 Jahre, von der Ausbildung her Rechtsanwältin, bin seit 23 Jahren Bundestagsabgeordnete für die SPD und seit 2019 Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.
Jetzt am kommenden Montag ist ja der 8. März, also Weltfrauentag. Bisher ist es ja nur in Berlin ein Feiertag. Und im Rahmen dessen würde ich gern von Ihnen wissen, was Feminismus für Sie bedeutet.
Also Feminismus bedeutet für mich, da wo ich kann und ich nutze dazu jede Gelegenheit, hinzuwirken, dass Gleichstellung von Mann und Frau Realität wird. Das muss man konsequent machen, das muss man hartnäckig machen, da muss man dicke Bretter bohren und manchmal muss man auch unbequem sein.
Ja,
ja, das stimmt. Also Sie sind 1998 in den Bundestag eingezogen und das war noch eine andere Zeit ohne MeToo-Debatte und sicher auch noch eine andere Atmosphäre. Und uns würde interessieren, also bis heute ist es eigentlich der Großteil der Bundestagsabgeordneten Männer, ob Sie Erfahrungen mit Sexismus am Arbeitsplatz gemacht haben in diesem politischen Rahmen.
Also es ist tatsächlich eine andere Zeit gewesen, 1998. Da wurde zum Beispiel noch in Fraktionssaal geraucht, wurde gar nicht drüber diskutiert, später dann schon. Da hat sich viel bewegt. Aber ich muss sagen, ich hatte wirklich viel Glück. Ich habe Sexismus am Arbeitsplatz, also von anderen Kolleginnen und Kollegen, noch nicht erlebt. Man erlebt es natürlich in Anschreiben, dass man sexistisch auch angegangen wird, dass es gar nicht um die fachliche Frage geht, sondern dass auch versucht wird, einem auch zu unterdrücken und dass man sich nicht mehr dagegen wehren will, auch weil es teilweise auch sehr widerlich ist. Aber von Kollegen ist es nicht passiert, da habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Ja, das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Und ihre Parteikollegin Barbara Hendricks hat Wellen geschlagen mit einer Rede zum Thema Arbeitsklima mit der AfD im Bundestag. Und wie würden Sie sagen, hat sich die Arbeitsatmosphäre für Frauen insbesondere mit Einzug der AfD geändert?
Also durch die AfD hat sich das Klima insgesamt verändert. Ich bin, wie gesagt, seit 23 Jahren Bundestagsabgeordnete und es ist schon immer hart gerungen worden. Und es ist ja auch nichts geschenkt worden in den Debatten. Es ist ja auch wichtig, dass da die ganze Bandbreite auch des politischen Spektrums auch deutlich wird. Aber diese Angriffe auf die Personen, die haben zugenommen, deutlich mehr. Also es wird auch der Einzelne mehr in den Fokus gerückt und auch angegangen. Das ist ein Klima, das durch den Einzug der AfD viel deutlicher wurde. Kenne ich so von vorher nicht. Und auch untereinander, das heißt gar nicht mal das, was jetzt direkt im Plenum abläuft, sondern was auch so zwischen Kolleginnen und Kollegen da abläuft. Ich kann das oder ich muss das leider oftmals sehen, wenn ich da auf der Regierungsbank sitze und dann bekommt man das so ziemlich hautnah mit. Also wie da auch einander angegangen wird, dieser Ton, der ist neu und der ist unangemessen, weil der bringt überhaupt uns nicht weiter in der politischen Entscheidung, in der politischen Auseinandersetzung, sondern der ist alleine darauf ausgerichtet, andere Leute unter Druck zu setzen und anzugreifen. Und das ist einem Parlament nicht würdig und vor allen Dingen in der Sache bringt es uns keinen Deut weiter.
Wir wollen noch ein bisschen mehr auf Frauenthemen eingehen und auch Frauen in der Politik. In Brandenburg und in Thüringen wurden jetzt vor kurzem zwei Paritätsgesetze gekippt und das hat bei uns so ein bisschen auch als Juristen die Frage ausgelöst, ist das nicht vielleicht eine Sache, die wir auf Bundesebene brauchen und inwiefern könnte man das umsetzen, sodass das BVFG nicht auch sagt, nee, das gibt's nicht?
Also ich setze vor allen Dingen darauf, dass in den Parteien sich was verändert. Denn die Parteien sind ja mal auch in der Verantwortung, dass Frauen in den Parlamenten vertreten sind. Deswegen haben wir in der SPD auch eine klare Regelung. Wir haben klares Aufstellungsverfahren auch. Und da würde ich mir auch von anderen Parteien deutlichere Ansagen wünschen. Es geht nicht darum, dass Frauen in irgendeiner Weise bevorzugt werden. Das ist ja oftmals so das Argument. Wir haben unglaublich viele hochqualifizierte Frauen in diesem Land aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und es wäre wirklich ein Gewinn, wenn diese Frauen eben auch in den Parlamenten vorhanden wären und damit eben auch gestalten können mit ihrem Hintergrund, mit ihrem Wissen. Das ist leider nicht bei allen Fraktionen so oder allen Parteien so ausgeprägt. Deswegen ist da mal die allererste Verantwortung, wo ich sage, Leute, achtet darauf, wenn ihr aufstellt, auch auf den Listen, nicht nur als Direktkandidaten. Das ist manchmal ja so ein Weg, dass man da, wo der Listenplatz nicht sicher ist oder der Wahlkreis nicht sicher ist, dass da dann ruhig eine Frau kandidieren kann. Dann ist das Bild schön. Aber hinterher dann in den Parlamenten vertreten sind Frauen eben nicht. Denn wir sind nun mal die Mehrheit der Bevölkerung. Und dann ist es auch wichtig, dass diese Mehrheit in der Bevölkerung auch abgebildet wird. Mhm. Und deswegen sind die Frauen jetzt mal am Zug. Die Parteien sind am Zug, aber auch die Frauen, weil auch in den Parteien müssen Frauen noch, wie ich finde, noch deutlicher machen, was ihr Anspruch ist. Das Netzwerken können Frauen noch nicht so richtig gut und von daher ist da sicherlich noch eine ganze Menge auch zu verbessern. Aber ich finde, wir müssen auch diese Urteile genau analysieren, welche Rückschlüsse wir denn darauf ziehen. Denn alle Appelle, alles Freiwillige, alle Aufforderungen, das ist immer das eine. Aber wir müssen eben in ganz vielen Bereichen erleben, dass diese Appelle nicht zum Ergebnis führen. Und dann muss man eben auch über entsprechende Paritätsgesetze dann vielleicht auch die entsprechenden Regeln schaffen. Aber man muss sich es genau anschauen, damit so etwas dann nicht scheitert. Das ist nämlich eher kontraproduktiv.
Mhm. Ja, auf jeden Fall in der öffentlichen Debatte auch, wenn man darüber liest und sieht, okay, es wird nicht aufgenommen von den Gerichten, das ist nicht möglich. Also der Laie versteht vielleicht gar nicht die juristischen Feinheiten dahinter.
Das ist für die Botschaft nicht von Vorteil, denn wie Sie sagen, dann wird ja der Eindruck, es entsteht der Eindruck, dass sowas überhaupt auch nicht zu regeln sei. Und ich finde, man kann so etwas regeln, aber man muss schon dabei aufpassen, dass man alle verfassungsrechtlichen Grundsätze auch eben im Blick hat. Und deswegen muss man diese Urteile genau auswerten und sich dann, wie ich finde, nochmal überlegen, ob man weiteren Vorstoß dann auch geht. Wir haben es versucht. Wir haben, als wir hier jetzt auch über das Wahlrecht diskutiert haben, haben wir ja versucht, dafür zu sorgen, dass man genau eine solche Regelung auch mit aufnehmen kann. Es ist nicht gelungen, es ist nicht vom Koalitionspartner aufgenommen worden. Aber ich denke, die Zeit ist reif und wie bei so vielen anderen Themen wird auch das nicht aufzuhalten sein.
Mhm. Mich würde jetzt noch mal eine Frage interessieren. Und zwar, Sie haben jetzt angesprochen, dass Frauen auch in der Pflicht sind, mehr zu machen. Wo sehen Sie da die Angriffspunkte? Also was müssen Frauen mehr machen, um in der Politik auch präsenter zu sein als Frau im Ministeriumsposten?
Ich glaube, Frauen müssen netzwerken lernen. Mhm. Das ist etwas, was wir vielleicht durch Erziehung gar nicht so in die Wiege gelegt bekommen. Aber das ist ganz wichtig. Das erlebe ich. Das ist so meine Erfahrung, dass Männer, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht so grün sind, nicht gar nicht so gut verstehen, wenn es darum geht, bestimmte Posten zu besetzen, dann haben die ratzfatz einen Plan und wissen, wer wen unterstützt. Mhm. Und sowas sehe ich nicht oft bei Frauen.
Okay.
Und das würde ich mir wünschen, ausgeprägter, dass man sich also bewusst macht, wenn wir uns schon wechselseitig nicht unterstützen, dann ist das natürlich auch ganz schwierig, darüber hinaus Unterstützung zu bekommen. Da solidarischer miteinander umzugehen, das könnte noch besser werden. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Dann würde ich jetzt einen kleinen Themensprung machen mit der nächsten Frage. Und zwar soll Artikel 6 um die Kinderrechte erweitert werden. Also Kinderrechte sollen im Grundgesetz verankert werden. Wieso ist es sinnvoll?
Sie sind eben keine kleinen Erwachsenen. Sie haben besondere Bedürfnisse und sie müssen besonders gefördert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass man das auch deutlich abbildet in unserer Werteordnung, denn das ist das Grundgesetz ja. Und wir haben die Aufgabe seit 30 Jahren, Kinderrechtskonvention fordert das seit 30 Jahren und haben es bis heute noch nicht umgesetzt. Deswegen finde ich, ist es ganz wichtig, dass es deutlich wird. Das hat Auswirkungen, ganz konkrete, dass eben auch zum Beispiel klar wird, dass sie in Verfahren, die sie angehen, auch wirklich gehört werden, dass man ihre Sicht der Dinge hört und das dann Einfluss nimmt, findet in Entscheidungen. Das haben wir leider erleben müssen bei Missbrauchsskandalen, dass das nicht geschehen ist. Ja, und um das nochmal deutlicher zu machen, hier, die Kinder, die hängen nicht an den Familien, an den Eltern dran, sondern sie sind Grundrechtssubjekte, das deutlicher zu machen. Ich glaube, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und alles staatliche Handeln muss sich dann daran orientieren. Das heißt, die Exekutive, der Gesetzgeber und aber auch die Gerichte müssen das im Blick haben. Von daher, das wäre nochmal eine andere Botschaft und eine andere Verantwortung an alle Handelnden, auch wenn Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden.
Ja. Ich würde gerne da noch, Sie haben den Kritikpunkt schon angesprochen, der immer wieder aufkommt, gerade von Öffrechtlern, das Grundgesetz wird dadurch aufgebläht. Was haben Sie da entgegenzuhalten? Warum ist das nochmal so essentiell, das aufzunehmen?
Sie sind keine kleinen Erwachsenen und das wird oftmals vergessen. Ja, die ganzen Grundrechte gelten natürlich auch für Kinder, aber sie haben darüber hinaus nochmal Bedarf, besonders geschützt, besonders beteiligt zu werden, auch altersentsprechend, das gehört alles mit dazu. Das heißt, es geht hier nicht um eine Aufblähung, sondern es geht um die besondere Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklungsstufe, in ihrem Erfahrungshorizont, das eben auch zu berücksichtigen. Und deswegen glaube ich, dass es höchste Zeit wird, dass wir als Gesellschaft da auch ein klares Zeichen setzen. Unsere Kinder sind uns wichtig. Wir wollen sie schützen, wir wollen sie fördern, wir wollen sie beteiligen. Und deswegen machen wir das auch deutlich in unserer Werteordnung.
Dann kommen wir zum Ende des Interviews und stellen unsere letzten drei Fragen, die wir jedem Gast stellen.
Was war denn Ihre prägendste Uni-Erfahrung?
Ganz am Anfang in meinem Jurastudium, wo ja manche Professoren noch so ein bisschen abschreckende Wirkung ausstrahlen wollten, ist mal einer zu mir hergekommen und hat gesagt, was meinen Sie eigentlich hier? Sie würden doch einen Mann finden. Und das, muss ich ehrlich sagen, hat mich dann so nochmal besonders motiviert, Jura zu studieren und meinen Weg zu gehen und eben nicht einen Weg über einen Mann zu gehen. Das war so ziemlich prägend, ja.
Welchen Tipp hätten Sie gerne mit 20 gehört?
Ich muss zugeben, mit 20 habe ich gemeint, ich wüsste schon alles, was wichtig und richtig ist. Und ich weiß nicht, ob ich mich da wirklich für einen guten Tipp, gut gemeinten Tipp geöffnet hätte. Heute, ein paar Jahrzehnte später, sieht man das vielleicht anders. Vielleicht ein Tipp zum Jurastudium, weil ich komme aus einer Familie, wo noch nie jemand Jura studiert hatte. Und deswegen war das alles ziemlich viel, was da so ganz zu Beginn im Studium auf mich eingeprasselt ist. Und da zu wissen, was wichtig und weniger wichtig und wie man sich vielleicht auch ein bisschen strukturiert, das hätte mir sicherlich das Leben einfacher gemacht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da wirklich zugehört hätte.
Darf ich fragen, wie Sie sich heute strukturieren, also was Ihnen hilft?
Also wirklich zu strukturieren, sich die Termine genau anzuschauen und aufs Wesentliche vorbereiten. Das hilft, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man insbesondere als Anwältin, das ist ja der Beruf, den ich lange Jahre ausgeübt habe, das hilft einem, sich eben auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist so, ja, was bei der Fülle der Themen und bei der Anzahl der Termine, die ich ja auch habe, was einem da sehr gut weiterhilft.
Mhm. Haben Sie ein Guilty Pleasure?
Ich muss zugeben, ja. Ich liebe Schlager. Und in Schlagern wird sicherlich nicht immer über Frauen so gesungen, wie man sich vielleicht aus feministischen Gründen wünscht. Aber es macht einfach Spaß, insbesondere so im Fasching oder auch im Skiurlaub da mitzukrölen. Das muss ich schon sagen, deswegen, da bin ich bekennender Schlager-Fan, ja.
Ja, ich glaube, das wird Ihnen niemand übel nehmen. Ja, dann vielen, vielen Dank für das Interview und dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, damit endet die zweite Folge von Es kommt drauf an und unser Gespräch mit der Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christine Lamprecht. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Wir würden uns über euer Feedback freuen, das Positive sowie das Negative. Wer mehr Informationen haben will, der guckt einmal in die Shownotes. Dort verlinken wir euch verschiedene Podcasts, Artikel zu allen Themen, die wir angesprochen haben. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, um keine Folge zu verpassen, mit weiteren unverschämt guten Gästen wie Corinna Budras und Frank Bräutigam. Und ja, unseren Instagram-Kanal könnt ihr auch abonnieren. Dort erwartet euch jetzt im Monat März mehr zum Thema geschlechtergerechte Gesellschaft.